SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Kurz vor der Sendung wurde klar, CSU-Chef Markus Söder zieht seine Bewerbung ums Kanzleramt zurück.
Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Jungen Union.
Das ordnen wir ein. Ehr und Redlichkeit schrieben sich die Cinque Stelle in Italien auf die Fahne. Und jetzt dieser Ausraster von Mitbegründer Beppo Grillo in Richtung Justiz. Alles erstunken und erlogen, wettert er. Sein Sohn wird beschuldigt, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Dann, die Schweiz hat im internationalen Vergleich eine tiefe Arbeitslosenquote. Trotzdem sei die Situation alles andere als rosig, heißt es beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und Kubas Wirtschaft liegt am Boden. Die Menschen können kaum das Nötigste einkaufen.
Bohnen, Reis, Schweinefleisch, das sind Erdknollengewächse wie Maniok und so. Und das findet man zurzeit nicht mehr auf diesen Bauernmärkten, sondern nur noch hin und da auf dem Schwarzmarkt und zu exorbitant hohen Preisen.
Erzählt der Journalist Oscar Alba in Havanna. Nun ist die Ära Castro beendet. Wird's besser, fragen wir im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Wird er oder wird er nicht? Wird CSU-Chef Markus Söder akzeptieren, dass die Union mit Armin Laschet als Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf zieht? Auf diese Antwort hat man in Deutschland mit Spannung gewartet. Kurz vor der Sendung war sie da. Markus Söder lenkt ein. Simon Fatzer von der SRF-Auslandredaktion. Warum konnte er nicht mehr anders?
Also die Situation war schon sehr verfahren. Söder hat womöglich nicht mit der Beharrlichkeit von Laschet gerechnet, hat vielleicht auch überschätzt, wie viele aus der CDU ausscheren und sich hinter ihn stellen würden. Man hätte den Entscheid womöglich in ein anderes Gremium, eben in die Fraktion auslagern müssen, also quasi die Spielregeln abändern. Der CDU-Vorstand wollte den Entscheid dann doch nicht aus der Hand geben. Und ein Aufgeben von Armin Laschet, das wäre das Ende von dessen Politkarriere gewesen, aber auch eine massive Beschädigung der CDU. Also Markus Söder hat die Machtprobe, ich würde sagen, maximal strapaziert, bevor diese Union quasi irreparabel mit Gräben durchzogen gewesen wäre.
Und war es das jetzt mit dem Knatsch in der Union? Kehrt jetzt Ruhe ein?
Also Markus Söder sagte schon gestern, er sei ohne Groll und er hat betont, er habe ausdrücklich Respekt vor den Gremien und ergo vor dem Entscheid. Versöhnliche Töne also. Auch eben wieder sprach er von Zusammenstehen. Wir wollen keine Spaltung, sondern eine geschlossene Gemeinschaft. Aber auch wenn alle nun eben an diese Geschlossenheit appellieren, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, wenn sie diesen Wahlkampf erfolgreich absolvieren wollen. Es wird jetzt nicht einfach geräuschlos weitergehen. Da ist ein Kanzlerkandidat Laschet, der nicht einmal im eigenen Parteivorstand geschlossen unterstützt wird. Also in der eigenen CDU müssen jetzt Risse gekittet werden und nicht nur zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Da haben sich einige auch in den Ländern weit hinausgelehnt. Da gibt es Verletzungen. Jene, die sich gegen Laschet gestellt haben, sind tatsächlich überzeugt, dass die Union mit Markus Söder einfach bessere Resultate erzielen würde. Das wird Laschet jedes Mal auf die Füße fallen, wenn die CDU schlecht abschneidet, zum Beispiel bei Landtagswahlen. Und auch die ganze Diskussion darum, ob nicht die Basis, die ja für Söder ist, verstärkt hätte einbezogen werden müssen, ob man nicht den Kontakt zu dieser Basis verloren habe. Diese Diskussion wird jetzt sehr intensiv geführt. Söder hat vorhin nochmals beinahe genüsslich betont, wie groß die Unterstützung für ihn gewesen sei, dass Thema, das bleibt. Also es könnte womöglich für die Union nun ein Wahlkampf beginnen, bei dem es mehr Giftpfeile aus den eigenen Reihen gibt als von den politischen Gegnern.
Danke für diese Einschätzungen, Simon Fatzer. Nun zur Nachrichtenübersicht mit Konrad Muschk.
Ein Hackerangriff gegen Elektrizitätswerke oder Spitäler. Für solche Szenarien will sich das Verteidigungsdepartement besser rüsten. Dazu hat Verteidigungsministerin Viola Amherd eine Cyber-Defense-Strategie beschlossen. Diese umfasse alle nachrichtendienstlichen und militärischen Maßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen. Solche Angriffe kämen von Einzelpersonen, Organisationen, aber auch von Staaten, heißt es beim Nachrichtendienst des Bundes. Im Durchschnitt werde monatlich ein Cyberangriff auf sicherheitspolitisch relevante Systeme der Schweiz registriert. Der Schweizerische Nationalpark im Kanton Graubünden gilt neu als einer der bestgeschützten der Welt. Als erstes Schweizer Gebiet ist er auf die grüne Liste der Weltnaturschutzunion gesetzt worden. Die Liste umfasst 59 Naturschutzgebiete in 16 Ländern. Die Rolle der Gebiete auf der grünen Liste sei sehr wichtig, um den dramatischen Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Das sagt Bruno Oberle, der Schweizer Generaldirektor der Weltnaturschutzorganisation. Der Traum vom Einfamilienhaus, dieser könnte im Kanton Zürich für viele platzen, weil die Preise im Moment hoch und die Angebote knapp sind. Das schreibt die Zürcher Kantonalbank, die ZKB, in einer Mitteilung. Letztes Jahr seien auf der Inserate-Plattform Homegate 13% weniger Inserate für Eigenheime aufgeschaltet worden, so die ZKB. Es bestehe jedoch Hoffnung, in Zukunft ein Haus übernehmen zu können. In den nächsten 25 Jahren sollen über 60-Jährige im Kanton Zürich rund 30.000 Einfamilienhäuser auf den Markt bringen, heißt es. Nun zum Fall Carlos. Der Mann, der eigentlich Brian heißt, muss in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies im Kanton Zürich bleiben. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es lehnte Brians Beschwerde ab, mit welcher er erreichen wollte, in ein Untersuchungsgefängnis gebracht zu werden für den weiteren Vollzug seiner Sicherheitshaft. Die Begründung des Bundesgerichts: Brians regelmäßig aggressives Verhalten und seine psychische Situation rechtfertigten die Unterbringung in der Strafanstalt. Minus 12,9 Millionen Franken. Mit diesem Ergebnis schließt die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG das Jahr 2020 ab. Das Unternehmen begründet den Verlust mit sinkenden Werbeeinnahmen und Restrukturierungskosten. Rund die Hälfte der verlorenen Werbeeinnahmen führt die SRG auf die Corona-Pandemie zurück. So fielen 7 Millionen Franken allein wegen abgesagter Sportanlässe weg. Der Präsident des Weltfußballverbands FIFA, Gianni Infantino, lehnt die von europäischen Spitzenvereinen geplante exklusive Superliga ab. Infantino droht den Vereinen mit Konsequenzen, ohne diese aber näher zu erläutern. Der Europäische Fußballverband, die UEFA, will die Teilnehmer der Superliga von der Champions League, der Europa League und den nationalen Meisterschaften ausschließen. Und die Spieler dürften nicht mehr für die Nationalmannschaften spielen. Das Wetter. Heute ist es ziemlich sonnig. Über den Bergen bilden sich Quellwolken und einzelne Schauer. Morgen dominiert in der Deutschschweiz zunächst die Sonne. Sonst werden die Wolken zahlreicher und es kommen einige Regengüsse auf. Die Höchstwerte heute und morgen zwischen 14 und 18 Grad.
Die italienische Protestpartei Cinque Stelle. Ihren Aufstieg zur grössten Partei des Landes ist untrennbar mit dem Komiker Beppe Grillo verbunden, mit einem der Mitbegründer der Bewegung. In diesen Tagen trägt aber ausgerechnet er ganz gehörig zu deren Demontage bei, bei einem Frontalangriff auf die Justiz. Bislang hielten die Cinque Stelle der Justiz die Treue, lobten deren Unabhängigkeit. Nun aber steht Beppe Grillos Sohn im Zentrum einer Affäre. Und da sieht es plötzlich ganz anders aus. Italien-Korrespondent Franco Battel.
Ciro Grillo, Beppe Grillos 20-jähriger Sohn, soll vor 2 Jahren eine junge Frau vergewaltigt haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Ciro Grillo gab zu Protokoll, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Die junge Frau sagt das Gegenteil. Nun steht ein Prozess an. Vor diesem hat nun aber Vater Grillo den Tarif durchgegeben. Und zwar mit aller Wucht und Gewalt.
Che non è vero niente che c'è stato un stupro, non c'è stato niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf, dopo 8 giorni fa la denuncia.
Non è vero niente. Alles erstunken und erlogen. Sein Sohn habe die junge Frau nicht vergewaltigt. Schreit Grillo in die Kamera, um sogleich die junge Frau anzugreifen. Nach der angeblichen Vergewaltigung sei sie seelenruhig im Meer surfen gegangen und habe sich erst 8 Tage später bei der Polizei gemeldet. Grillo tat so, als ob das die Unschuld seines Sohnes zwingend beweisen müsse. Italien reagiert für einmal fast geschlossen, von links bis rechts. Macho-Allüren seien das. Es sei verwerflich, dass Grillo seine Macht, seine Medienmacht zugunsten seines Sohnes ausnutze. Absolut inakzeptabel sei das Video in Ton und Inhalt. Kritik kommt auch aus Grillos eigenen Reihen, aus dem Movimento 5 Stelle. Mit dieser Affäre ist die von Grillo gegründete Protestbewegung auf einem Tiefpunkt angelangt. Denn der Ruf nach Onestà, nach Ehr und Redlichkeit, war einst der Schlachtruf dieser Bewegung. Das Movimento hatte stets gefordert, die Justiz solle mit aller Härte vorgehen. Zum Beispiel gegen Ex-Premier Silvio Berlusconi wegen dessen Steuer- und Frauengeschichten. Oder als der Verdacht auftauchte, die Eltern von Ex-Premier Matteo Renzi seien in einen Finanzskandal verwickelt, forderte das Movimento 5 Stelle die Justiz genüsslich dazu auf, schonungslos alles offen zu legen. Viele Wählerinnen und Wähler wollten genau das, Gerechtigkeit in einem Land, in dem allzu viele Schuldige nie vor der Richterin oder dem Richter erscheinen müssen. Und nun das.
E se dovete arrestare mio figlio perché non ho fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera.
Nach dem Ausrasten Beppe Grillos wird es dem Movimento 5 Stelle schwerfallen, den Schlachtruf der Onestà nochmals glaubwürdig anzustimmen. Dieser Tage versucht Ex-Premierminister Giuseppe Conte, die Scherben zusammenzufügen. Im Auftrag von Beppe Grillo soll er das Movimento neu beleben, ja neu erfinden. Doch Conte kommt dabei kaum vom Fleck. Zu groß ist der interne Streit, der durch Grillos Schreiattacke nun noch weiter angefacht wird.
Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Im Prozess um den getöteten Afroamerikaner George Floyd sind die Schlussplädoyers gehalten. Jetzt müssen die Geschworenen entscheiden. Minneapolis unter Hochspannung, dazu der Bericht unserer USA-Korrespondentin. Und als Akt der Solidarität soll bei Corona-Produkten der Patentschutz gelockert werden, wird von verschiedener Seite gefordert. Wir erklären, warum sich gerade kleinere Schweizer Biotech-Firmen dagegen stellen. Und wir blicken nach Afrika, wo Impfstoff dringend gebraucht würde. Zuerst, trotz Corona-Krise, die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist bislang international verglichen nicht massiv angestiegen. Dennoch hebt der Gewerkschaftsbund SGB jetzt den Mahnfinger. Viele Leute wären darauf angewiesen, mehr zu arbeiten, um finanziell über die Runden zu kommen. Kommt dazu, die maximale Dauer für Kurzarbeit läuft in vielen Unternehmen bald aus. Ivan Lieberherr berichtet.
Rund 160'000 Menschen in der Schweiz sind ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote lag Ende März bei 3,4%, eine tiefe Quote im internationalen Vergleich. Die Realität sehe aber nicht so rosig aus, findet Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.
Ein großer Teil der Leute sind in Kurzarbeit, das heißt, sie haben zum Glück noch einen Lohn, wenn auch nur 80%, aber sie haben noch einen Job. Aber was wir auch feststellen, ist, es gibt mehr Arbeitslose, es gibt mehr Leute, die Teilzeit arbeiten, eigentlich mehr arbeiten möchten. Alles zusammen, dem sagt man Unterbeschäftigung. Und das ist auf einem Höchststand, Größenordnung, jede zehnte Arbeitsstelle wird eigentlich nicht gearbeitet oder ist weggefallen.
Betroffen seien besonders junge Berufstätige, 15- bis 24-Jährige. Viele hätten sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen. Ein Teil von ihnen mache eine Aus- oder Weiterbildung. Bei vielen sei unklar, was sie täten. Der Übergang von der Ausbildung ins Berufsleben werde immer schwieriger. Schwierig sei die Lage auch für die über 55-Jährigen. Immerhin sei das Risiko, ausgesteuert zu werden, etwas geringer, weil das Parlament die Bezugsdauer für Taggelder verlängert habe. Aber die Lohneinbußen fielen ins Gewicht.
Arbeitnehmer mit unteren Einkommen sind besonders negativ betroffen von dieser Krise.
Also Leute, die ohnehin schon Mühe hätten, über die Runden zu kommen. Im Gegensatz zu den Leuten mit hohen Einkommen, die bei vollem Lohn im Homeoffice arbeiteten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt könnte sich noch zuspitzen, denn die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung läuft in vielen Betrieben im Sommer aus. Der Bundesrat könnte die Bezugsdauer zwar von 18 auf 24 Monate verlängern, doch er zögert, weil noch nicht alle Details geregelt sind. Sehr zum Ärger von Gewerkschaftsbundchefökonom Daniel Lampard.
Effektiv sind wir langsam etwas ungeduldig, wie lange der Bundesrat zuwartet. Wir wissen, dass verschiedene Firmen jetzt in Varianten denken und somit auch sich überlegen, viele Stellen abzubauen, wenn das nicht kommt.
Der Bundesrat müsse rasch für Klarheit und Planungssicherheit sorgen. Das finden auch die Wirtschaftsverbände. Darüber hinaus fordert der Gewerkschaftsbund bessere Arbeitsbedingungen für Jobs, die in der Krise nun boomen, etwa bei Kurierdiensten oder Onlinehändlern. Diese Arbeiten seien oft schlecht bezahlt und die Leute sozial kaum abgesichert. Auch in diesen neu entstandenen Jobs brauche es einen Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde.
Ist der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin schuld am Tod des Afroamerikaners George Floyd? Diese Frage müssen nun die Geschworenen beantworten. Und ganz Amerika wartet auf das Urteil. Denn der Tod von George Floyd ist einer der meistbeachteten Fälle von Polizeigewalt der jüngeren US-Geschichte. Gestern erfolgten im Prozess in Minneapolis die Schlussplädoyers. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi berichtet.
Minneapolis steht unter Hochspannung. Vor dem Gericht finden Proteste statt. 6000 Soldaten und Soldatinnen der National Guard stehen zum Einsatz bereit im Fall von Aufständen.
This wasn't policing. This was murder. The defendant is guilty of all three counts.
Drinnen im Gerichtssaal legt die Anklage der 12-köpfigen Jury dar, warum sie den Polizisten Derek Chauvin wegen Mordes schuldig sprechen soll. 9 Minuten und 29 Sekunden lang habe der Polizist George Floyd im brutalen Würgegriff gehalten, nachdem der Unbewaffnete bei seiner Verhaftung in Panik geraten sei.
A knee to the neck, a knee to the back, twisting his fingers.
Das sei unverhältnismäßig und erbarmungslos gewesen. Immer wieder sahen die Geschworenen die Videos des sterbenden George Floyd, wie er die Polizisten anflehte, von ihm zu lassen und immer wieder sagte, «I can't breathe», ich kann nicht atmen. Die Anklage führte schockierte Augenzeugen vor, die vor Ort vergeblich versucht hatten, Chauvin zu stoppen, sowie Polizisten und Polizistinnen des Polizeikorps von Minneapolis, die bestätigten, dass ihr Kollege exzessive Gewalt angewendet habe.
To continue to apply that level of force is by policy, is not part of our training. And it is certainly not part of our ethics or our values.
Der Angeklagte selbst verzichtete auf eine Aussage. Er saß während der Schlussplädoyers still da, in blauem Hemd und Krawatte und machte Notizen. Sein Verteidiger rief die Geschworenen auf, die Fakten in den größeren Zusammenhang zu stellen.
Because the 9 minutes and 29 seconds ignores the previous 16 minutes and 59 seconds.
Denn zu den berühmten 9 Minuten und 29 Sekunden gebe es einen Vorlauf und dieser zeige, dass Derek Chauvin vernünftig gehandelt habe und nach bestem Wissen. George Floyd habe sich widersprüchlich verhalten und sei unter Drogeneinfluss gestanden. Chauvin habe davon ausgehen müssen, dass er eine Gefahr darstelle. Zudem hätten möglicherweise eine Überdosis der Droge Fentanyl und eine Herzerkrankung zu seinem Tod geführt und nicht Derek Chauvins Einsatz.
I would submit to you that it is nonsense to suggest that none of these other factors had any role. That is not reasonable.
Man könne nicht ernsthaft behaupten, all diese anderen Faktoren hätten keine Rolle gespielt. Deshalb gelte das Prinzip im Zweifelsfall für den Angeklagten, so die Verteidigung. Über 2 Wochen hat der Prozess gegen Derek Chauvin bisher gedauert. 45 Zeugen und Zeuginnen sind aufgetreten. Der Prozess wird in den USA live auf allen Kanälen übertragen. Auffallend ist, die Hautfarbe des Opfers respektive des mutmaßlichen Täters bleibt gänzlich ausgeklammert. In der Öffentlichkeit hingegen gilt George Floyd als Märtyrer im Kampf gegen rassistische Polizeigewalt. Die Geschworenen müssen nun zu einem unabhängigen Urteil kommen. Keine einfache Aufgabe angesichts der schweren Aufstände, die bei einem Freispruch drohen.
11:01. Es ist eine Meldung, die Hoffnung macht. Der Bund hat beim Pharmahersteller Roche ein neues Corona-Medikament bestellt. Schon ab Mitte Mai sollen erste Patientinnen und Patienten damit behandelt werden. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus künstlich hergestellten Antikörpern, die das Risiko, schwer zu erkranken, deutlich mindern soll. Das macht, wie gesagt, Hoffnung. Trotzdem sind einige Fragen offen. Wir sprechen darüber mit Daniel Theiss von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Können Sie uns zunächst kurz erklären, um was für ein Medikament es sich da genau handelt?
Ja, Antikörper, das ist etwas Zentrales, wenn unser Körper eine Infektion abwehrt. Und diese Antikörper, die kann man auch künstlich herstellen im Labor. Das sind dann speziell gezüchtete Bakterien, die das machen, oder auch Zellkulturen. Und diese künstlichen, diese sogenannten monoklonalen Antikörper, sind den körpereigenen sehr ähnlich und binden auch an das Coronavirus. Damit wird dieses dann daran gehindert, in Zellen einzudringen, und es kann sich so dann nicht vermehren. Und damit ist auch bereits gerade klar, das Medikament muss in einer frühen Phase der Erkrankung gegeben werden, also bevor sich das Virus schon sehr stark vermehrt hat im Körper.
Das heißt also auch zu einem Zeitpunkt, zu welchem man ja noch nicht weiß, ob jemand einen schweren Verlauf haben wird. Jetzt hat der Bund 3000 Dosen bestellt. Wie wird denn entschieden, wer dieses Medikament bekommt?
Nun, die Details dazu sind noch offen. Klar ist aber jetzt schon, das ist nur für ganz bestimmte Patientengruppen sinnvoll. Denn einerseits gibt es nicht genug davon, sodass man es eben nicht einfach jeder Person geben kann, die sich mit Corona ansteckt. Und es gibt noch weitere Punkte. Es muss als Infusion oder Spritze verabreicht werden. Das macht das Ganze auch komplizierter, als wenn es eine Tablette wäre. Hilfreich kann es sein für Menschen, deren eigenes Immunsystem nicht gut funktioniert oder etwa wegen einer Therapie unterdrückt wird. Da könnte es im Einzelfall tatsächlich die Rettung bedeuten, falls sich jemand trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eben doch ansteckt.
3000 Dosen, das ist wenig. Warum hat der Bund nicht mehr bestellt? Ist es vor allem, weil es nicht genug davon hat?
Nun, das ist eben ein weiterer Problempunkt am Ganzen. Das Medikament ist recht teuer. Roche wollte auf Anfrage keinen Preis nennen, aber wenn man die Zahlen nimmt, die deutsche Bundesregierung für ähnliche Medikamente gezahlt hat, dann werden es mehrere tausend Franken pro Dosis sein. Das heisst, schon diese 3000 Dosen kosten ziemlich sicher einen Millionenbetrag. Das ist das eine, und das andere ist eben auch die Herstellung, die aufwendig ist. Es ist aufwendig, diese Antikörper herzustellen, und damit ist vorderhand wohl auch keine große Stückzahl möglich. Und eben, sie sind ja auch erst ab Mitte Mai lieferbar.
Danke, Daniel Theiss aus der Wissenschaftsredaktion. Die Schweizer Biotech-Branche, die ist auf Wachstumskurs. Allein in einem Jahr haben sich die Kapitalinvestitionen auf 3,4 Milliarden Franken fast verdreifacht. Das zeigt ein heute erschienener Bericht. 2 bis 3 Dutzend Firmen forschen an Covid-Produkten, die sie mit Patenten absichern. Keinen Gefallen finden sie darum an der Idee, den Patentschutz in Entwicklungsländern im Zusammenhang mit Covid-Medikamenten aufzuheben. Lucia Theiler.
Wladimir Smiljanovic forscht mit rund 20 Mitarbeitenden und externen Partnern von Hochschulen an der zweiten Generation Corona-Impfung.
Zuerst, wenn Sie einen Impfstoff der nächsten Generation machen, dann müssen Sie überlegen, was können Sie besser machen als Impfstoff der ersten Generation, sodass Sie längerfristige gute Impfstoff haben, wo reagiert auch gegenüber all diesen Mutationen.
Er hat für diese Forschungen das Startup RocketVax gegründet. Um die Jahreswende sollen die Tests an Menschen beginnen. Die Patente liegen ebenfalls vor.
Das schützt ja eigentlich alle die Investments, die wir machen. Wir müssen ja sehr viel Geld investieren in die Technologie, um nachher den richtigen Impfstoff anzukriegen.
Mehr als 100 Millionen Franken sollen es letztlich sein. Der Patentschutz helfe beim Vorankommen. Würde er fallen, wäre das kein gutes Zeichen an die Investoren. Diese gehen wie bei allen Biotech-Entwicklungen ein hohes Risiko ein. Aus 100 Forschungsprojekten gelingt durchschnittlich nur ein Produkt, sagt Michael Altdorfer vom Branchenverband der Schweizer Biotech-Unternehmen. Heute wurde der neue Branchenreport vorgestellt. Er zeigt, die Branche ist gefragt. Kapitalinvestitionen haben sich fast verdreifacht. Die Zahl der Mitarbeitenden ist gewachsen. Um den Erfolg weiterhin zu garantieren, seien die Patente wichtig.
Im Umkehrschluss ist es deshalb sehr wichtig, dass klar ist, dass für die wenigen erfolgreichen Projekte dann aber auch die Möglichkeit besteht, einen Gewinn zu generieren.
so dass sich die Investitionen lohnen. Altdorfer ist überzeugt, ändert sich der rechtliche Rahmen, ändern die Investoren ihre Strategie.
Also diese Investoren würden nicht abwarten, wie sich die Situation entwickelt, sondern sie würden zunächst einmal zur Seite stehen und sagen, die Situation ist unklar und wir können in dieses Gebiet, in diesem Bereich nicht mehr investieren.
In den Augen von Patrick Durisch, der Entwicklungshilfsorganisation Public Eye, ist die Sorge um das Investitionsklima unbegründet.
Diese Aufhebung ist befristet erstens und nur für Covid-19-Impfstoffe, Behandlungen oder Diagnostika.
Diagnostika, Medikamente, Impfstoffe, die Patente seien Hürden, wenn es um die Verfügbarkeit gehe. Zudem sei bei Impfstoffen öffentliches Geld in die Forschung geflossen.
Das heißt, sie sollten wirklich als Gemeingut betrachten werden und nicht als gewöhnliches privates Gut, wie die Medikamente in normalen Situationen sind.
In ungewöhnlichen Zeiten brauche es ungewöhnliche Lösungen. Doch die Biotech-Startups fürchten, dass dieser Weg in eine Forschungssackgasse führt.
Lucia Theiler. Bleiben wir beim Thema und werfen einen Blick nach Afrika. Dort geraten die Impfkampagnen in vielen Ländern wieder ins Stocken. Und dies, nachdem bisher weniger als 1% der Bevölkerung geimpft ist. Mehr Impfstoff, auf welchem Weg auch immer, wäre also dringend nötig. Afrika-Korrespondent Samuel Buri.
Beispiel Kenia. Das Land mit 50 Millionen Einwohnern hat bisher eine gute Million Impfdosen erhalten, alle über Spenden. Die Regierung hat es nicht geschafft, zusätzliche Impfungen einzukaufen. Politologin Nanjala Nyabola in Nairobi ist enttäuscht.
I think it's very disappointing, really appalling for me as a Kenyan citizen that the government is opening a gun factory.
Als Bürgerin bin ich erschüttert, dass die Regierung zwar gerade eine Waffenfabrik eröffnet hat, uns aber sagt, sie könne sich keine Corona-Impfdosen leisten. Wir leben hier, bezahlen Steuern, doch die Regierung lässt uns einfach hängen. Kenias unambitionierter Impfplan vom März zielte darauf ab, ein Drittel der Bevölkerung zu impfen bis Juni 2023. Ähnlich sieht es in den meisten afrikanischen Ländern aus. Geimpft wird nur dank Spenden, vor allem dank der internationalen COVAX-Initiative. Doch diese kämpft nun mit Lieferschwierigkeiten aus Indien. Die Lage sei blockiert, so Politologin Nyabola.
We're stuck in the middle of all of these multiple battles.
Doch hatte nicht die Afrikanische Union bereits im Januar bekannt gegeben, sie habe 670 Millionen Impfdosen gesichert für ihre Mitgliedsländer. Der Direktor von Afrikas Zentrum für Krankheitsbekämpfung CDC wiegelt ab.
The process of acquiring vaccines from limited sources is extremely complex.
Der Einkauf von Impfstoff sei sehr komplex, gestand John Nkengasong am Donnerstag vor den Medien.
You negotiate today, tomorrow the company is not in a position to deliver. Until you sign a contract, you have no vaccines.
Ohne unterschriebenen Vertrag kriegt man keine Impfdosen. Das musste auch die Afrikanische Union feststellen. Daran scheiterte ihre Bestellung von AstraZeneca-Impfstoff. Und darum ist trotz großer Ankündigungen bisher nur die Lieferung von 220 Millionen Dosen Johnson & Johnson-Impfstoff sichergestellt. Das reicht nirgends hin. In den Ländern südlich der Sahara bekam bisher weniger als 1% der Bevölkerung einen Stich in den Oberarm. Dafür herrscht Impfchaos. In Malawi und Südsudan müssen abgelaufene Impfdosen vernichtet werden. Ghana hat bereits fast seine gesamte Lieferung verimpft, nun fehlt aber die zweite Dosis. Und in Kenia wurde der russische Impfstoff kommerziell verkauft und nach einer Empörungswelle wieder verboten. Dazu kommt, Afrikas Gesundheitssystem hat ein strukturelles Problem. Die Gesundheitsversorgung basiert auf Spenden. Der Kontinent hat kaum eine Pharmaindustrie. Das bedeutet, selbst wenn die Patente auf Covid-Impfungen ausgesetzt würden, Afrika könnte auf absehbare Zeit nicht damit beginnen, selbst Impfungen herzustellen. Das will die Afrikanische Union ändern und führte letzte Woche eine Konferenz zur Impfherstellung durch, so Dr. Nkengasong.
Our target is simple, that in the next 20 years We should be able to move away from importing 99% of our vaccines.
Unser Ziel, bis in 20 Jahren wollen wir nicht mehr 99% aller Impfungen importieren müssen, sondern den Großteil selbst herstellen. Es ist ambitioniert, aber das müssen wir sein, um unsere Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Das Problem ist erkannt. Doch bis es gelöst ist, hat Afrika im globalen Verteilkampf um Impfungen kaum einen Stich.
Der Bericht von Samuel Buri. Es ist eins. Gleich reden wir im ersten und vierten über Kuba, wo seit gestern die Ära Castro beendet ist. Wie geht's weiter, fragen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Konrad Muschk.
Nun ist es klar, Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahlen vom Herbst. Er akzeptiere das Votum des CDU-Vorstands für dessen Parteipräsidenten, sagte sein bisheriger Mitbewerber, CSU-Chef Markus Söder, vor einer knappen Stunde. Er werde Laschet ohne Groll und mit voller Kraft unterstützen. Ein Covid-19-Medikament des Schweizer Pharmakonzerns Roche darf laut Swissmedic in der Schweiz angewendet werden, auch wenn für die darin enthaltenen Wirkstoffe noch keine Zulassung erteilt wurde. Der Antikörper-Cocktail soll ab Mitte Mai zur Behandlung bestimmter Risikopatientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Der Präsident des Weltfußballverbands FIFA, Gianni Infantino, lehnt die von europäischen Spitzenvereinen geplante exklusive Superliga ab und droht den Clubs mit Konsequenzen. Er sprach dem europäischen Fußballverband UEFA die volle Unterstützung zu. Dieser will Teilnehmern der geschlossenen Superliga unter anderem verbieten, für die Nationalmannschaften ihres Landes zu spielen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.